Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich begrüßen zu dieser nunmehr dritten Stunde in dieser Einheit zum Josua-Buch. Wir werden uns heute dem dritten Kapitel zuwenden. Hier im Gemeindesaal sind alle mit Zetteln ausgerüstet. Wer zu Hause an den Geräten sitzt, der kann auch einen Zettel gerne vorher bekommen. Man kann sie ja auch von der Internetseite runterladen, aber es ist auch möglich, ihn einen Tag vorher zugeschickt zu bekommen. Man muss sich nur bei Frau Gessler im Büro mal melden, dann geht man in den Verteiler rein. Ja, wir wollen uns diesem wunderbaren dritten Kapitel zuwenden. Da geht es um den Durchzug durch den Jordan. Und ich möchte beginnen mit einer Andacht, mit einem Vers aus diesem dritten Kapitel, Josua 3, Vers 9. Da heißt es: Und Josua sprach zu den Israeliten: Herzu, hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir heute Abend unter deinem Wort zusammenkommen dürfen, hier in der Kirche, aber auch zu Hause an den Geräten, Herr. Und wir wollen dich bitten für diese Bibelstunde, um dein Geleit, deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist, jetzt für die Andacht, aber auch nachher für die Wortbetrachtung. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, wie er gekommen ist, dass er etwas mitnehmen kann, dass es ihn stärkt in seinem Glauben, dass er Erkenntnis haben darf, dass das gelingt und dass das passiert. Einfach dazu brauchen wir deine Hilfe und dein Geleit, und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich möchte diesen Vers betrachten und möchte so fünf unterschiedliche Blickwinkel auf diesen Vers werfen, den man aus sehr unterschiedlichen eben tatsächlich Winkeln betrachten kann. Das ist so ähnlich wie in unserer Kirche. Also die Kirche sieht anders aus, wenn man vorne beim Atlantik am Dach steht oder wenn man drüben über die Weser sich hinstellt, wenn man durch den Tiefer durchkommt halt, ne, oder wenn man gar oben am Turm bei uns ist. Also unsere Kirche hat auch je nach Blickwinkel ein ganz anderes Aussehen. Es ist dieselbe Kirche, aber sie sieht anders aus. Und ähnlich ist es bei fast jedem Bibeltext halt, den kann man immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, aber gerade bei diesem kurzen Wort hier, wo Josua eben die Israeliten zusammenruft und ihnen das Wort zu verkündigen, ist es mal ganz interessant, nochmal so ganz unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen. Und den ersten Blickwinkel, den ich hier einnehmen möchte und den ich euch nochmal vor und Ihnen vor Augen stellen möchte, ist den Blickwinkel der Kommunikation. Hier ist es so, dass zunächst einmal Gott zu Josua gesprochen hat. Das habe ich jetzt mitgebracht, das ist in den Versen 7 und 8 halt. Da spricht Gott zu Josua, er teilt ihm Dinge mit, und daraufhin tritt Josua vor die Israeliten und sagt: Kommt her und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Das ist die Kommunikation, die Gott wählt, um mit seinen Leuten zu sprechen. Dass er zunächst zu Menschen gesprochen hat, die das dann weitergeben. Also das ist in der Bibel so. Die Bibel ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern Gott hat Menschen inspiriert, verbal inspiriert, hat zu ihnen gesprochen, dass sie genau das aufgeschrieben haben, was hier drin steht. So steht es in der Bibel im 2. Petrusbuch. Es ist nicht irgendwie eigene Erkenntnis aus eigener Kraft, sondern von Gott angesprochen haben dann Menschen geredet und haben die Schrift niedergelegt. Und die hören dann das. Auch wenn am Sonntag gepredigt wird, wenn wir in den Gottesdienst gehen, wenn wir die Predigt hören, dann ist es so, wenn es bibeltreue, wenn es vollmächtige Verkündigung ist, dass zunächst einmal Gott zu dem Prediger gesprochen hat und der das im Prinzip nur weitergibt. Also ich rede jetzt wirklich nur von bibeltreuer, vollmächtiger Verkündigung, nicht von irgendwelcher Kanzelrede, wo sich einer hinstellt und da irgendwelche Weisheiten von sich gibt, sondern wirklich, wenn es Wort Gottes ist. Das heißt, erst spricht Gott und dann wird Josua in diesem Fall hier, oder eben einer, der die Bibel geschrieben hat, oder auch ein Prediger, gebraucht. Das ist so, wie wenn ich hier rumgehe und hätte so, was weiß ich, einen 5-Liter-Krug mit Wasser und würde jedem von euch so ein Schlückchen Wasser ausgießen, dann könnte ich das machen, weil ich zuvor den am Wasserhahn gefüllt hätte. Wäre der Wasserhahn nicht da, dann könnte ich nur so tun, als ob. Aber das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben, einfach wie grundsätzlich Kommunikation funktioniert. Das ist so banal, aber so wichtig. Wenn wir etwas hören, ist der, von dem wir es gehört haben, hoffentlich gefüllt von Gott. Es ist auch so wichtig, dass ihr betet für die Prediger, die wir sonntags haben, für den Pastor, für die Leute, die auf der Kanzel stehen, dass die gefüllt sind, dass Gott ihnen das gibt, was wir brauchen. Das ist ganz entscheidend. Also alle theologische Intelligenz oder rhetorische Brillanz hin oder her. Entscheidend ist, dass Kommunikation mit Gott nur dann funktionieren kann, wenn er zuerst gesprochen hat und dass der, der es weitergibt, gehört hat. Das ist ganz wichtig, ich komme letztens nochmal zum Hören dazu halt, aber das ist nochmal ganz wichtig, das zu sehen, wie Kommunikation funktioniert, dass wirklich Wort Gottes gehört werden kann, dass derjenige, der es weitergibt, wie gesagt, zuerst angesprochen wird. Ein zweites, wie man diesen Vers verstehen kann, ist einfach, dass es ein Befehl ist. Also das ist im Hebräischen hier so, das ist hier eine Imperativform halt, ne, von Shama halt, hören, wird befohlen. Ihr müsst zuhören, das ist ein Befehl. Also hier wird ein Befehl gegeben. Hier wird ein Befehl gegeben, den Israeliten, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Sie sollen zuhören. Sie sollen hören und das heißt eben auch gehorchen. Das ist ein Befehl. Und so spricht Gott ganz häufig zu uns, dass er uns Dinge befiehlt. Auch wenn er zum Beispiel sagt, fürchte dich nicht, dann ist es ein Befehl. Das ist jetzt nicht etwas, worüber wir diskutieren könnten, sondern Gott gibt einen Befehl. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das wissen, dass wir Befehlsempfänger sind. Er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Wenn ich vor meinem Fernseher sitze, ist es mein Fernseher. Da sitze ich mit der Fernbedienung und dann drücke ich da drauf und gucke das Programm, was ich möchte. Das entscheide ich, was der Fernseher zu bringen hat. Mein Fernseher. Wenn der jetzt wild durchzeppt, das macht er zweimal, da schmeiße ich das Ding weg. Da hole ich einen, der funktioniert. Wir haben dann Schwierigkeiten mit diesem Punkt, Befehl und Gehorsam halt. Das ist ja gerade auch so in den letzten 50 Jahren mit den 68ern sehr stark diskreditiert worden, zu sagen halt, dass es einen gibt, der die Befehle gibt und die anderen machen es. Heute muss ja alles verstanden werden und selbst wenn es verstanden ist, dann stelle ich es trotzdem nochmal in Frage, will es trotzdem anders haben. Und heute muss ja jeder sein Recht und seine Gültigkeit bekommen. Aber im Reich Gottes funktioniert das anders. Da gibt es den Herrn und da gibt es seine Geschöpfe. Da gibt es den, der den Befehl gibt und die, die es auszuführen haben. Das ist in Israel so und solange die das immer klar gemacht haben, ist es gut mit ihnen gelaufen. Sobald sie gesagt haben, wir finden das aber anders und wir müssen das dann doch ein bisschen variieren, so wie die fremden Völker das machen, geht es grundsätzlich schief. Und das ist nicht nur für Israel so, sondern das dürfen wir einfach auch für uns wissen halt. Wir haben jemanden, der die absolute Autorität ist, der die absolute Wahrheit ist. Das ist ja auch so eine Ideologie der 68er und ihrer Gefolge halt, nicht in der Postmoderne, wo man davon spricht halt, nicht, es gibt keine Wahrheit mehr, es gibt keine Autorität. Nein, es ist ganz klar, es gibt eine Wahrheit, Jesus Christus, und es gibt eine Autorität. Und der haben wir uns zu stellen. Und so ist das ein Befehl, den wir einfach zu befolgen haben. Das ist dieses Wort auch, es ist ein Befehl. Hört die Worte, das musste damals Israel tun, und auch wir sollen herzutreten immer wieder und hören, was Gott uns zu sagen hat. Ein drittes, anderer Blickwinkel. Ja, es ist ein Befehl, aber es ist auch eine Einladung. Also wenn man das liest, jawohl, ganz klar, es ist imperativisch halt vom Grammatikalischen, aber so wie es formuliert ist, es ist eine Einladung. Herzu, hört die Worte des Herrn. Es ist sehr einladend gesprochen halt. Es ist jetzt nicht irgendwie mit Drohung versehen, sondern ein einladendes, ein werbendes. Das tut unser Gott, er spricht ganz klare Befehle aus, aber er wirbt auch immer wieder ganz intensiv darum, dass wir eben diese Befehle auch befolgen, dass wir zu ihm kommen und dass wir das annehmen, was er uns zu sagen hat. Das ist etwas ganz Wunderbares, dass Gott ein einladender Gott ist. Viele Bilder, die Jesus gebraucht, haben zu tun mit einem Festmahl, wo eben eingeladen wird und wo die Leute die Wahl haben, es zu tun oder nicht zu tun. So ist es auch hier. Also sie können den Befehl verweigern, die Israeliten. Solange Josua da ist, haben sie immer wieder die Befehle Gottes befolgt. Aber es ist immer wieder die Einladung halt, dass Gott immer wieder ringt, dass er immer wieder wirbt, tut es doch, kommt doch einfach halt zu mir. Nicht nur im Alten Testament, besonders eben auch bei Jesus Christus, der immer wieder dann da ist, wie gesagt, und die Menschen einlädt zu sich und seine Nachfolge. Ein anderer Blickwinkel, das ist das Hinzutreten. Damit beginnt es hier mit dem Herzu. Tretet herzu. Also in die Nähe. Wir werden gleich lesen, dass bei der Lade es so ist, dass ein gewisser Abstand gehalten werden muss. Das gehört auch bei Gott dazu. Ist auch ein Stück Gott, der verborgene Gott halt, der Deus absconditus, so sagen, dass die Theologen halt, aber der trotzdem dann in unsere Nähe tritt. Das ist so ein beidseitiges. Auf der einen Seite können wir Gott gar nicht sehen, aber in Jesus Christus wird er uns ganz nah. Aber bei aller Distanz, die er auch hat, wir werden das wie gesagt gleich sehen, bei der Lade ist immer wieder der Ruf des Hinzutretens. Komm zu mir. Ein Gott, der uns immer wieder ruft, wie ein guter Hirte seine Schafe ruft, in seine Herde zurückhalt. Und nicht nur, wie gesagt, im Alten Testament, sondern gerade eben bei Jesus, ich habe das eben bei dem Einladenden gesehen, sind immer wieder diese Einladungen zum Hinzutreten. Halt im Heilandsruf Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder beim Abendmahl, kommt, denn ist alles bereitet, wenn wir da einladen halt, genau was der Herr getan hat, kommt zu mir halt, nicht? Und zwar in eine Gemeinschaft, in eine Nähe, die so tief ist, wenn wir im Brot und im Wein sein Leib essen, sein Blut trinken, symbolisch halt zu sagen, in einer ganz, ganz großen Tiefe, wo wir eben hinzutreten dürfen. Und das ist etwas ganz Großartiges einfach, dass das dieser große Gott, der unser Schöpfer ist, unser Befehlsgeber ist, uns doch immer wieder liebend einlädt, zu ihm zu treten, und zwar unter sein Wort, in sein Wort, um dann eben diese Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ein letzter Blickwinkel auf dieses Wort, es geht um das Hören. Hört die Worte des Herrn eures Gottes. Es geht immer wieder auf das Hören, auf das akustische Wahrnehmen, aber natürlich Hören und Gehorchen gehört zusammen, auch dann eben das Umsetzen, was die Worte einem gesagt haben. Und das, was Josua hier dem Volk Israel zuruft, ist letztlich der Ruf aller Gottesmänner, die in der Verkündigung stehen bis zum heutigen Tag an die Gemeinde. Hört die Worte des Herrn eures Gottes. Hört sie. Und dann wird verkündigt. Auch wenn das jetzt nicht expresses Verbes immer wieder von der Kanzel gesagt wird, aber genau das passiert eben, dass eben in der Verkündigung die Worte Gottes zugerufen werden und dass dann der Wunsch und das Gebet ist einfach, dass die Gemeinde hört, dass sie das wirklich umsetzt halt, weil dieser Gott sich eben im Wort offenbart und deshalb sollen wir hören halt. Und so auch heute Abend, wir sind eingeladen zu hören halt. Und so möchte ich das dann überführen, diese fünf Blickwinkel einfach zu sagen, ja, das ist so ein bisschen, ich sag mal so, auch wenn es ein Vers mitten aus diesem Kapitel heraus ist, so der Vers zu Beginn, den ich euch und Ihnen auch zurufen möchte, herzu, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Das werden wir gleich tun. Ich mache vorher noch etwas zu laden, aber dann werden wir die Worte unseres Herrn und unseres Gottes sehen. Und diese Einladung, und es ist schön, dass ihr dieser Einladung gefolgt seid, dass ihr heute Abend gekommen seid hier in die Kirche, aber auch die Geräte angeschaltet habt. Und ich wünsche euch bei dem Hören auf das Wort Gottes den Segen unseres Herrn und Heilandes und dass dieser Abend dieses Wort Gottes für euch zum Segen und zum Gewinn in eurer Nachfolge wird. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, Herr, dass du ein Gott bist, der die Kommunikation mit uns sucht, der immer wieder Männer angesprochen hat, immer wieder gewirkt hat und dann seiner Gemeinde klare Weisungen gegeben hat. Herr, gelobt und gepriesen seist du dafür. Danke, dass du klare Weisungen gibst, Herr, dass deine Befehle unmissverständlich sind und dass wir eingeladen sind, hinzuzutreten und dass wir auf dein Wort hören dürfen. Danke, dass das nicht nur Josua dem Volk zugerufen hast, sondern dass wir aus seinem Mund diese Einladung auch heute Abend hören dürfen, Herr, und dass wir dazutreten können und dass wir uns in deinem Wort vertiefen können, Herr. Wir danken dir für dein Wort, dass wir es haben, und ich möchte dich noch einmal bitten für jeden Einzelnen, der gekommen und zugeschaltet ist, Herr, dass du ihn segnest im Hören auf dein heiliges und lebendiges Wort, in dem du uns immer wieder begegnest, Herr. Amen. Amen. Ja, als Hinführung zu dem Text, den wir dann gleich hören werden, habe ich so einige Dinge mitgebracht zum Thema Bundeslade, weil es wird gleich darum gehen, wenn wir dann diese Verse hören aus Josua 3, dass dann die Priester gerufen werden, die Lade zu nehmen und werden dann mit der Lade, die geht voran, durch den Jordan gehen und dann teilt sich eben der Fluss halt und sie bleiben dann drin stehen. Da werden wir beim nächsten Kapitel, auch am vierten Kapitel drüber noch nachdenken, wenn sie die Denksteine auch aufstellen. Aber ich möchte zunächst mal so hinführen, einiges zur Bundeslade sagen halt, dass wir das nochmal vor Augen haben. Dieser ganz besondere Gegenstand halt, der so ja kaum fassbar ist, weil er eben ja die Gegenwart Gottes ist. Die Bundeslade heißt im Hebräischen Aron, das heißt so viel wie Kiste oder Kasten. Und Aron beriet Yahweh, das ist die Kiste des Bundes Yahweh. So wird das häufig gebraucht, also in dieser Formulierung, dass eben nicht nur Lade dort steht oder Kiste dort steht, sondern das ist eben Kiste des Bundes, Lade des Bundes Yahweh. Das ist so eine Standardformulierung. Die Lade wird genau beschrieben, wie sie gebaut werden soll. Also das ist ja bei der Einrichtung der Stiftshütte ganz, ganz intensiv halt. Da wird ja immer wieder so ein bisschen gesagt, so gemuckt ja also über den Bau der Stiftshütte. Da hat Gott dann so viel, ich glaube 12 Kapitel oder was mit der Anweisung, aber dann mit der Ausführung geschrieben über die Schöpfung der Welt. Da ist er in 3 Kapiteln fertig gewesen halt. Also dass man sagt, Mensch, das eine ist doch vielleicht ein bisschen interessanter, aber das hat sicherlich nicht ohne Grund Gott so getan. Und die Bundeslade bekommt da ganz große Aufmerksamkeit, sodass wir wirklich auch relativ gutes Bild darüber haben, wie sie ausgesehen hat. Ne? Also da gibt es in 2. Mose 25 richtigen Bauplan. Da wird auch klar gesagt, wer die Lade bauen soll. Das ist ein Bezalel, das ist ein Handwerker aus dem Stamm Juda und dem wird Weisheit zugesprochen. Es gibt politische Weisheit, es gibt eine militärische Weisheit, es gibt viele Arten von Weisheit im Alten Testament, aber eben auch eine handwerkliche Weisheit. Und die wird ihm zugesprochen, das ist etwas ganz Besonderes halt. Und er darf, wie gesagt, die Lade bauen. Und die ist ja eine Kiste aus Akazienholz gewesen. Jetzt relativ unspektakulär halt, wenn man sieht, also es wird in Ellen angegeben, 1,5 Ellen breit, 1,5 Ellen hoch und 2,5 Ellen lang. Also wenn eine Elle 52 cm gewesen ist, dann wissen wir, also das ist so, ich sag mal, 80 mal 80 mal 160. Also das ist nicht riesengroß gewesen. Das Ding aus Akazienholz gebaut halt. Obendrauf ist ein goldener Kranz gewesen halt, verziert. Und die stand auf 4 kleinen Füßen. Und da, wo die Füße in die Lade kommen halt, in diesen Ständern quasi, dort sind dann ja solche Ringe angebracht, durch die entsprechend dann Tragestangen gesteckt wurden halt. Die Tragestangen, die waren sehr lang, die waren 10 Meter lang. Das hat damit zu tun, halt, dass die Träger ja nicht in Berührung mit der Lade kommen sollten, als der User, der sie trägt, halt, als sie ein bisschen rutscht, das kann man sich vorstellen, halt, also wenn die nicht aufgepasst haben, halt, die rutscht so ein bisschen, er fasst sie an, dann muss er ja sterben, halt. Die sind sehr, sehr lang, diese Stangen im Vergleich zum gesamten Korpus, also der Lade. Also das Bild, was ich da so mitgebracht habe, das ist so eine etwaige Skizze, halt, zu sagen, also da sind die Stangen in Wirklichkeit viel, viel länger als eben die Lade als solches halt. Die Lade wurde abgedeckt mit dem sogenannten Gnadenthron. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff im Alten wie im Neuen Testament. So wird der Deckel genannt, der Gnadenthron oder auch der Sühnedeckel. Auf dem sind 2 Cherubine, also 2 Engelfiguren, die sich einander angucken halt. Und zwischen diesen Engeln spricht Gott zu Mose, spricht Gott, wenn er in der Stiftshütte ist. Also die Lade hat ja seinen Platz in der Stiftshütte. Übrigens, wenn Sie mal in Israel sind, wir waren, als wir jetzt ja letztes Jahr Maidat waren, in Timna, das war richtig klasse dort in diesem Nationalpark, ist die Stiftshütte original nachgebaut. Alles die Dinge, das muss man einmal gesehen haben, also das war wirklich sehr interessant. Ich habe das natürlich alle schon auf Skizzen gesehen und sowas. Ich war dann auch das erste Mal dann dort. Aber das war nochmal ganz ein anderes Erleben und auch die Lade dann zu sehen, wo sie da gestanden hat. Aber dieser Sühnedeckel, darauf zurück, der Gnadenthron, der steht in einem ganz engen Bezug zu Jesus Christus halt. Also auf dem und in dem Gnadenthron, also auf dem Sühnedeckel, da passiert die Vergebung. Und da ist die Gegenwart Gottes. Das ist ja die Funktion eines Tempels oder auch die Funktion der Stiftshütte, ist der Vorläufer des Tempels. Im Tempel wird die Vergebung erwirkt durch die Opfer, die gebracht werden. Und im Tempel ist die Gegenwart Gottes. Als seine Tempel fertig ist, Salomo den einweiht, zieht Gott ja rein. Aber auch schon in der Lade ist eben Gott, ist er ja gegenwärtig halt. Und das ist dann alles kulminiert in Jesus. Deshalb wird in Römer 3, 25 genau auch der Bezug oder in Hebräer 9 genau zwischen dem Gnadendeckel und zu Jesus gebracht. Da gibt es viele Verbindungen auch zu der Stiftshütte und zu Jesus. Also das war ja das Zelt, also die Stiftshütte war ja ein Zelt, so mit Dachsfell, mit allem, was das überlegt ist, aber ein richtiges Zelt. Und wenn man weiß, Johannes 1, 14, und wenn es da heißt eben, dass das Wort Gottes unter uns wohnte, da steht wirklich, dass das Wort Gottes unter uns zeltete, so steht es im Griechischen, das Wort Gottes zeltete unter uns. Ja? Zu sagen, dann ist dieser ganz enge Bezug zum Zelt gegeben halt, wie Gott da ist. Also die Gegenwart Gottes im Alten Bund, eben im Tempel und in der Stiftshütte und im Neuen Bund natürlich in Jesus Christus. Das wird auch deutlich nochmal bei den Gegenständen, komme ich gleich nochmal zu, die in der Lade sind halt, dass wir da auch eben Jesus finden halt. Diese Lade wird kurz nach dem Auszug aus Ägypten gebaut und begleitet die Israeliten knappe 800 Jahre. Von den Zeiten Mose, die Lade geht mit ihnen, das ist ein Kriegsheiligtum, wenn sie Krieg führen, geht die Lade immer vorbei, es ist nicht nur die Gegenwart Gottes, er erledigt auch ihre Kriege, wir werden das sehen, wenn wir dann Josua 6 auch lesen, wenn dann diese befestigte Stadt Jericho eingenommen wird, dann geht er die Lade mit den Priestern immer um die Stadt rum und dann fallen die Mauern um. Das ist Gott, das ist Jahwe, der bei ihnen ist. Es ist auch so, dass die Fremdvölker die Lade für Gott halten halt, also nicht nur, dass sie sehen, ihr schlägt die Schlachten, sondern die wird auch mit Gott identifiziert. Es ist so, als dann die Lade zu den Philistern kommt, halt, dann bringen sie ja in den Tempel des Dagons vor kurzer Zeit, also da sehen sie, das ist quasi Gott halt. Und diese Lade ist zunächst, wie gesagt, bei ihnen und als sie dann das gelobte Land eingenommen haben, dann ist sie zunächst in Gilgal. Gilgal heißt so viel wie Abwälzung. In der Stiftshütte wird die Schuld abgewälzt, halt, da wird die Vergebung gegeben, halt, nicht wenn der Hohepriester kommt und das Blut auf den Sühnedeckel einmal im Jahr am Yom Kippur spritzt halt. Danach kommt sie nach Silo Ruhe, das Volk ist zur Ruhe gekommen. Und dann ist sie kurz, wie gesagt, bei den Philistern. Dann kommt sie nach Kirjat Jarim und dann bringt David sie schließlich nach Jerusalem und unter Salomo findet sie dann ihren finalen Platz im Tempel. Da bleibt sie dann, bis 587 der Tempel zerstört wird. Und dann wird es spannend zu sagen, halt, was ist denn dann aus der Lade geworden? Kann man nicht sagen. Gibt es also unfassbar viele Spekulationen, Theorien, ob jetzt in irgendwelcher Belletristik, aber auch tatsächlich unter Theologen, wo geguckt wird, was ist denn passiert. Es gibt also in Äthiopien also eine orthodoxe Gemeinschaft, die behaupten, die Lade zu haben. Die haben tatsächlich auch so eine Lade bei sich und dann in der Kirche in Aksum stehen halt, die dort verehrt wird halt. Die sagen dann schon, die sei schon zu Zeiten Salomos gebracht worden, dann hätte man eine Replik dort gestehen und hätte dort einfach neu angefangen. Es gab tatsächlich auch Juden immer wieder in Äthiopien, also auch ganz spannend halt. Im zweiten Makkabäerbuch wird berichtet halt, dass Jeremia sie am Berg Nebo, also da wo Mose ins gelobte Land guckt, dort verborgen und vergraben hätte für alle Zeiten halt. Andere sagen, die ist einfach schlicht verbrannt im Tempel, als die Babylonier gekommen sind, die war aus Holz, wobei es kann auch sein, die haben die geraubt, die war immerhin mit Gold verziert halt, das stellt auf alle Fälle mal, ich sag mal, einen materiellen Wert dar, aber es ist eben nicht irgendwie nur ein Stück, was ich mitnehmen kann, es ist schon eben der Ort der Gegenwart Gottes, nochmal daran zu erinnern, Uza stirbt, als er sie nur anfassen will und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott das zulässt, dass dann irgendwelche babylonischen Söldner einfach packen und die das mitnehmen und dann das Gold abkratzen und sagen, den Rest, dann machen wir uns abends ein Lagerfeuer draus oder sowas halt, kann ich mir nicht vorstellen. Zudem in der Offenbarung geschrieben wird halt, dass die Lade seines Bundes im Tempel sichtbar wäre. Da sagen auch Leute, dass sie quasi entrückt wurde, quasi weggenommen wurde von Gott halt und sich jetzt im himmlischen Jerusalem befindet. Also das ist ganz vage dort, Offenbarung 11, 19. Wir können es nicht genau sagen. Oder ist es eine neue Lade? Also ich weiß es nicht. Man kann, wie gesagt, nur sagen, bis 587 wissen wir, wo sie stand. Was daraus geworden ist, das ist eben unklar. Wichtig ist, dass für die Zeit, wo wir uns befinden, jetzt hier bei Josua, das Volk durch die Lade geführt wurde halt. Ich habe hier so einen Text mitgebracht, 4. Mose 10, da heißt es, die Lade leitete mit der Wolken- und Feuersäule die Israeliten in der Wüste. So zogen sie von dem Berge des Herrn 3 Tagesreise weit und die Lade des Bundes zog vor ihnen her, die 3 Tagesreise, um ihnen zu zeigen, wo sie ruhen sollte. Und die Wolke des Herrn war bei Tage über ihnen, wenn sie aus dem Lager zogen. Und wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, Herr, steh auf, lass deine Feinde zerstreut werden und alle, die dich hassen, flüchtig werden vor dir. Und wenn sie sich niederließ, so sprach er, komm wieder, Herr, zu der Menge der Tausende in Israel. Also, es ist ja Wolken- und Feuersäule, Gegenwart Gottes dort, auch in der Lade, wie gesagt, nicht sondern da ist die Gegenwart Gottes. Und ich sage immer wieder, wir haben heute auch so eine Kiste halt, das ist ja, wenn ich so sehe, auch eine Kiste, so ein Buch. Das ist ja auch so, im Prinzip, wenn ich ein bisschen größer denken würde, mal 5 oder sowas, da käme ich fast auf die Größe der Lade. Dadurch leitet uns Gott auch, eben wo er uns führt. Und so ist es im alten Israel gewesen, ja natürlich noch nicht das Wort Gottes als solches hatten wie wir heute, so sind sie eben durch die Lade, wir gucken gleich mit dem, was in der Lade auch war, geführt worden. Wichtig, zu Zeiten Josuas, Israel als Volk hat ja noch kein Land. Immer eine Frage, was macht ein Volk zum Volk? Ein Volk wird zum Volk, einmal natürlich, kann man sagen, ja, wir haben hier ein Land, das ist fest umzäunt, wir sind jetzt die Deutschen, die Franzosen, wir können klar sagen, wo unsere Grenzen sind. Was anderes ist die Sprache, was uns zum Volk macht. Wir sprechen dieselbe Sprache, aber jetzt kommt das andere, wir haben denselben Glauben. Und mit dem Glauben gehen Werte, Normen, Ethiken einher. Und das ist das, was Israel hat. Israel hat eine gemeinsame Sprache, Israel hat kein Land, aber sie hat einen, ich sage das mal religionssoziologisch, sakralen Mittelpunkt. Sie hat etwas, um das sie sich sammelt. Da gehören sie zusammen, da finden sie sich auch zusammen halt. Und das ist die Lade. Natürlich die Stiftshütte mit dazu genommen, aber die Lade ist ja das Zentrum quasi der Stiftshütte halt zu sagen. Und das ist so wichtig, dass hier Gott ist, um den sich Israel schart, wo sie zusammenkommen. Und der aber auch vor ihnen hergeht, der ihnen den Weg zeigt, der ihre Kriege kämpft halt, der aber auch dort an der Lade Versöhnung erwirkt, all diese Dinge. Also das ist sehr, sehr vielseitig, das ist also etwas ganz Spannendes mit vielen, ich sage jetzt mal so, Typologien, Implikationen, die auf Jesus deuten, die wir dort immer wieder finden. Und damit komme ich jetzt zu den Gegenständen in der Bundeslade. Die Bundeslade ist nicht leer gewesen. Sie war, wie gesagt, so lesen wir Hesekiel 9, die Bundeslade war ganz mit Gold überzogen, in ihr waren, der goldene Krug mit dem Himmelsbrot und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Diese drei Dinge sind in der Lade. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich sage, alle Beschreibungen, ich sage mal, die sind sehr ausführlich, die stehen nicht umsonst in der Bibel. Ich habe mal vor einigen Jahren hier in der Predigt über den Brustpanzer des Hohepriesters gehalten, also wo ganz viel Theologie drin steckt. Oder um die beiden Säulen, die am Tempel sind. Da steckt unfassbar viel Theologie drin. Aber wenn hier die Gegenwart Gottes direkt ist, dann müssen wir sagen, dann lohnt da auch nochmal einen Blick drauf zu werfen, auf diese drei Gegenstände, was das bedeutet, wenn hier tatsächlich die tiefste Nähe der Gegenwart Gottes auf Erden zur damaligen Zeit gewesen ist. Es war der goldene Krug drin, ein goldener Krug mit dem Himmelsbrot, mit dem Manna. Also da heißt es in 2. Mose 16, und das Haus Israel nannte es Manna, und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig. Und Mose sprach, das ist, was der Herr geboten hat, fülle einen Krug davon, um es aufzubewahren für eure Nachkommen, auf dass man sehe das Brot, mit dem ich euch gespeist habe, in der Wüste, als ich euch aus Ägyptenland führte. Also es wird nicht gesagt, dass das Brot, das ihr nur gegessen habt, sondern es wird ausdrücklich gesagt, mit dem ich euch gespeist habe in der Wüste, also in dieser schwierigen, angegriffenen Welt, nachdem ich euch befreit habe von der Schuld, von der Knechtschaft, also damit von Schuld und Sünde. Und das ist natürlich ein Hinweis auf Jesus. Er ist derjenige, der uns aus dem Ägyptenland der Sünde geführt hat. Und er speist uns nicht mit irdischem Manna, sondern mit seinem eigenen Brot. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und das heißt, wenn Jesus hier symbolisch im Manna ist, meint das eben auch nochmal die Anwesenheit Gottes. Gott ist ja anwesend. Und wie ist Gott anwesend heute? Er ist in Jesus anwesend halt. Ne? Gott ist Jesus. Also das ist das, was dieses Ausdruck, dieser Gegenstand hier in der Bundeslade, ist ja was ganz Wichtiges. Viele Leute, ich sag mal, ich kriege immer wieder die Post halt, ne, zu sagen, ja, Herr, lass es uns, aber Jesus ist doch nicht wirklich Gott. Da muss man immer wieder erklären, doch, er ist Gott halt nicht nach seinem eigenen Zeugnis. Ich und der Vater sind eins, wer mich sieht, sieht den Vater. Im Zeugnis der Jünger, die zu ihm sagen, mein Herr und mein Gott, wo er angebetet wird, all diese Dinge, Jesus ist Gott. Und das wird eben deutlich, wenn er hier eben auch symbolisch, hinweislich eben im Manna drin ist, gerade wenn er darauf Bezug nimmt, in Johannes 6 halt zu sagen, ich bin das. Das ist ganz wichtig zu sagen. Also dafür steht eben der goldene Krug mit dem Himmelsbrot halt zu sagen, Hinweis auf Jesus. Dann ist da als zweites drin der Stab Aarons und der ist ein Hinweis auf den Gehorsam. Wir lesen in 4. Mose 17, am nächsten Morgen, als Mose in die Hütte, also es ist erstmal, die Israeliten maulen rum, murren sowieso häufig und sagen, also jetzt Mose, Aaron, hier ist jetzt mal Schluss, ihr wollt hier die Chefs sein, nur so ein paar Leute machen den Priesterdienst, wir wollen alle in die Stiftshütte, wir wollen alle den Priesterdienst, halt nicht nur die Berufenen, wir auch. Und dann sagt Gott, pass mal auf, nimm einfach von jedem Stamm, jeder Fürst gibt dir den Stab und legst du hin und du nimmst auch den Stab eben von Aaron. Und dann werden die Stäbe hingelegt und dann heißt es hier, am nächsten Morgen, als Mose in die Hütte des Gesetzes ging, also in die Stiftshütte, fand er den Stab Aarons vom Hause Levi grünen und die Blüte aufgegangen und Mandeln tragen. Und Mose trug die Stäbe alle heraus vor dem Herrn zu allen Israeliten, dass sie sahen und dann jeder nahm seinen Stab. Aber der Herr sprach zu Mose, trag den Stab Aarons wieder vor die Lade, mit dem Gesetz, damit er verwahrt werde zum Zeichen für die Ungehorsamen, dass ihr Murren vor mir aufhöre und sie nicht sterben. Gott hat dann 15.000 Leute sterben lassen, halt, weil die gemurrt haben halt, und dann hört das eben auf. Aber das ist ein Zeichen dafür zu sagen, was passiert, wenn wir den Ordnungen Gottes nicht gehorsam sind. Das ist ein Zeichen, sagt Gott hier, ist ein Zeichen für die Ungehorsamen. Und da ist dieser Stab dran innen, halt zu sagen, halt, wenn wir nicht gehorsam sind, wenn wir dem Wort Gottes nicht gehorsam sind, dann werden wir umkommen wie die damals, die sich aufgelehnt haben gegen die Ordnungen. Wir wissen ja, wir haben drei unterschiedliche Ordnungen in der Bibel. Wir haben Schöpfungsordnung, Gott hat gesagt, es ist Tag und Nacht, es ist Mann und Frau. Gott hat klare Schöpfungsordnungen gegeben, Gott hat zweitens klare Gesetzesordnungen gegeben, die liegen ja auch eben dort in der Lade mit drin, mit den 10 Geboten, aber natürlich noch viel mehr. Und er hat eine Erlösungsordnung gegeben, halt, das ist die dritte Ordnung, die gegeben wird, halt, also Schöpfungsordnung, Gesetzesordnung und Erlösungsordnung. Und die Erlösungsordnung sagt, hast du Jesus Christus nicht, hast du kein ewiges Leben halt. Und wer gegen diese Ordnungen verstößt, wer da ungehorsam ist, der kommt um. Dafür ist der grünende Stab in der Lade, das ist ganz wichtig. Und natürlich ist das eine Botschaft damals gewesen für das Volk Israel, aber genauso auch für uns zu sagen, wir müssen dem Wort Gottes gehorsam sein.
Darf ich mal ganz kurz unterbrechen?
Und dann ist als drittes drin, sind die Tafeln des Bundes in der Lade drin, die Gott persönlich bekommen hat, eben die Mose persönlich bekommen hat von Gott, eben die 10 Gebote. Eine Kurzzusammenfassung dessen, wie wir uns zu verhalten haben. Auf der ersten Tafel sind ja zwei Tafeln, wie wir uns gegenüber Gott zu verhalten haben. Auf der zweiten Tafel, wie wir uns als Mitmenschen zu verhalten haben. Halt. Das ist das, dem wir dann auch gehorsam sein sollen. Halt. Da heißt es halt in 2. Mose 25, du sollst den Gnadenthron oben auf die Lade tun und die Lade des, und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade ist, und mit dem Gesetz zwischen den beiden Cherubimen will ich mit dir reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Das heißt, Gott spricht mit Mose unter dem Gnadenthron über dem Gesetz, was liegt, aber da gibt er ihm weiter die Offenbarung halt. Und das ist eben das, dem wir gehorsam zu sein haben, eben dem Wort, der Schrift, das, was eben schriftlich fixiert ist als Wille Gottes. Zunächst einmal in den 10 Geboten, aber mit der Bibel noch größer geworden, zu sagen, das ist es dem, wo wir gehorsam sein sollen. Darauf weist eben die Lade hin. Das, wie gesagt, nochmal, dass wir wissen, aha, das ist eben dieser Gegenstand, von dem jetzt gleich die Rede sein wird, der eben dann aufgehoben wird und der vor dem Volk Israel hergeht. Und jetzt kommen wir zu eben dem Text der Josua 3, 1 bis 17. Ich lese uns diese wunderbaren 17 Verse, wie dann Israel trockenen Fußes durch den Jordan geht. Und Josua machte sich früh auf und sie zogen aus Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Israeliten, und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk: Wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, seht, wie die Priester aus dem Stamm Levi sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach, sodass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen. Aber ihr müsst ja wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bis hierher noch nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und zu den Priestern sprach er: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Gib du nun den Priestern, welche die Bundeslade tragen, folgenden Befehl: Wenn ihr beim Jordan an den Rand des Wassers gekommen seid, so bleibt am Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten: Herzu, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers über alle Welt wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. Sobald dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade Gottes des Herrn der ganzen Erde tragen, in das Wasser des Jordans eintauchen, wird das Wasser des Jordans, nämlich das Wasser, das von oben her zufließt, auf einmal von dem übrigen Wasser abgeschnitten werden und wie ein einziger Damm stehen bleiben. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten, da stand das Wasser, von oben herab, herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zurzeit zur Seite von Zaretan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. 10 exegetische Schlaglichter nun zu dem, was wir gerade gehört haben. Manchmal Kleinigkeiten, manchmal aber auch ganz Großes und Großartiges. Das erste sind die 3 Tage. Da heißt es hier, nach 3 Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk. Das ist wiederum dieser Zeitabschnitt, den wir auch schon im letzten Kapitel gesehen haben, in Josua 2, wo da die Kundschafter sich 3 Tage auf dem Berg verbergen müssen, bis dann das nächste losgeht. Also die müssen ja warten, bis die anderen zurückkommen. Und 3 Tage, 3 Nächte müssen sie da ausharren und dann geht es weiter halt. Wir haben da in der letzten Stunde schon gesagt, das ist so ein Zeitabschnitt, der ist in der Bibel immer wieder benannt. Jona ist die 3 Tage im Wal, wie er in sich schlägt und dann wieder ausgespuckt wird. Jesus ist das ganz Große eben, die 3 Tage im Grab. Und die Bibel gibt hier keine Erklärung, aber die 3 ist eben eine der heiligen Zahlen. Wir wollen das zahlenmythisch nicht überheben halt, aber wir wissen, immer wieder begegnet uns diese 3, also Jesaja, der vom Thron steht und dann ruft, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die 3 Teilungen des Tempels, die 3 Teilungen der Stiftshütte, von der wir eben gesprochen haben, halt ein Vorhof, heiliges, allerheiligster. Die 3 Stammväter Israels, Abraham, Isaak, Jakob, halt immer wieder diese Dinge, diese Dreiheit, die uns immer wieder begegnet, die 3 Teilung des aaronitischen Segens und natürlich das Größte, die 3 Einigkeit, die wir haben halt. Das ist etwas Besonderes. Und es gibt eben, ich sag mal, so eine heilige Zeit des Wartens, dieses Aushalten, wie auch immer die zu verstehen ist, also die finden wir auch hier vor. Man kann es einfach nur so benennen, es wird nicht weiter erklärt. Die hätten auch direkt weiterziehen können, aber sie sind 3 Tage dort und nach diesen 3 Tagen geht dann etwas Neues los. Das haben wir sehr häufig, dass in der Bibel auch so nach 40 Jahren oder nach 40 Tagen wieder was Neues beginnt halt. Auch da kann man sagen, das ist so ein heiliger Zeitabschnitt. Wir können es nicht genau erklären, warum es so ist, sondern nur so deskriptiv beschreiben, dass es so ist. Das so das erste Schlaglicht hier nochmal. Ein zweites Schlaglicht ist der Abstand zur Lade. Josua 3,4, doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen, ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen. Also wir reden hier von über 1000 Metern. Das heißt, die Priester sind da, die sie tragen dürfen, aber das Volk muss in großem Abstand hinterhergehen. Ja, die muss vor ihnen hergehen, die kennen den Weg nicht. Aber die dürfen nicht zu nahe sein. In die Gegenwart Gottes, das ist symbolisch für eben die Lade, da darf das Volk nicht zu nahe rein. Das dürfen wir nicht, das können wir als Menschen nicht. Niemand kann Gott sehen, niemand kann letztlich hier als irdischer Mensch da in die Gegenwart Gottes treten, halt, wo immer das dann ist, wenn Menschen in sehr großer Nähe mit Gott kommen. Nochmal Jesaja eben bei der Triumphvision, was ich erwähnt habe, Hilfe, ich vergehe, ich bin unrein Lippens und einem Volk unrein, oder einem unreinen Volk halt, mit all diesen Dingen, immer wieder dieses zu erkennen, ich kann nicht, vor Gott kann ich nicht bestehen, schon kaum vor den Engeln, aber erst recht nicht vor dem lebendigen Gott. Und eben auch das ist hier gemeint zu sagen, da muss der gebührende Abstand gewahrt werden halt. 2. Mose 19, wo Mose dann auf dem Berg ist und diese Nähe zu Gott hat, da wird ganz viel Wert drauf gelegt, da darf sonst niemand drauf gehen, die müssen den Abstand halten halt, die dürfen nicht, Mose, ja, herausgerufen, das Volk kann nicht halt, es kann nur der herausgerufene Retter halt, der kann Gott begegnen, das ist auch wieder so ein Bild für Jesus halt, den Menschen ist es nicht möglich, zu Gott zu kommen, aber es ist diese Vermittlung da, es muss Abstand gehalten werden halt. Ich habe es eben gesagt, schon die Stangen, die die Lade tragen, sind überproportional lang halt, 10 Meter. Da muss man erstmal eine Stange von 10 Meter haben halt, zu sagen halt, dieses kleine Kästchen, aber das muss man sich dann vorstellen halt. Dann ist eben dieser kleine Kasten da, die Lade halt, aber da ist dann so mindestens beim Tragen auch 3,5 Meter Abstand halt von denen, die tragen zum eigentlichen Kasten. Dieser Abstand muss gewahrt werden. Das macht eben deutlich halt, dass wir als sündige Menschen nicht in die Gegenwart Gottes treten können halt. Da ist ein Abstand, obwohl natürlich nicht hier in diesem Kistchen Gott selber ist, aber ist ein Zeichen eben für die Gegenwart und für die Anwesenheit Gottes. Und wenn wir, und das ist das Wichtige dann, dieses Überschreiten, diesen Abstand, der geboten ist, dann nur, wenn wir uns heiligen. Wenn Gott zu uns kommen soll, wenn dieser Abstand verringert werden soll, brauchen wir Heiligung. Und da kommt der nächste Punkt, das nächste Schlagwort aus diesen Versen halt, das ist die Heiligung. Da spricht Josua in Josua 3, Vers 5. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Das heißt, Gott wird sich, das kündigt Josua, am nächsten Tag euch in besonderer Weise zuwenden. Er wird unter euch sein und Wunder tun. Aber wenn Gott dann, mit dem ihr eigentlich keine Gegenwart haben könnt, das war eben deutlich gemacht in diesem Abstand zur Lade, jetzt dann doch zu euch kommt und der wird sich dann hinstellen und wird diesen Fluss, das ist Gott ja ein kleines, aufhalten und der wird dann wie eine Mauer stehen, dann ist eine besondere Gegenwart geschenkt. Aber diese Gegenwart, die müsst ihr auch entsprechend ja, gutieren, da müsst ihr euch heiligen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn wir Nähe Gottes haben wollen, müssen wir uns heiligen. Keine Idee von Pastor Latzel, der jetzt irgendwelche religiösen Vorschläge gibt, sondern zu sagen, das ist das, was Gott von uns fordert. Das ist ein ganz großes Thema. Da haben wir auch schon eine eigene Bibelstunde drüber gemacht, da habe ich auch schon zweimal drüber gepredigt hier, über Heiligung. Nicht? Also, als Gott die Schöpfung macht, macht er ja, also die Welt schöpft, macht er am siebten Tag Pause und heiligte den siebten Tag und verlangt von uns auch, dass wir den siebten Tag heiligen. Das ist das längste der Gebote. In der Lade, nochmal, liegen die Gebote. Und das längste der Gebote, was drin ist, ist die Heiligung des Sonntags, des Sabbats. Das ist ganz Wichtiges. Den sollen wir heiligen. Weil Gott mit uns Gegenwart hat, sollen wir in der Begegnung mit ihm an diesem Tag, sollen wir das auch machen. Wir sollen das heiligen halt. Aber insgesamt nicht nur an diesem Tag, sondern wir sollen uns als sein Volk ihm immer wieder heiligen. Ich lese jetzt einfach mal ein paar Bibelstellen vor. 3. Mose 11. Ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig und ihr sollt euch nicht unrein machen an irgendeinem Getier, das auf Erden kriecht. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Da sagt Gott, ihr seid mein Volk, ihr gehört zu mir und deshalb sollt ihr euch auch heiligen, weil ich ja heilig bin. Jetzt ist aber der ganze alte Bund, das ganze alte Testament Zeugnis davon, dass Israel unrein ist, die kriegen es nicht gebacken. Und dass dieser Heilsweg der Eigenheiligung, in dem man versucht, sündlos zu leben, nicht funktioniert. Und deshalb hat uns Gott Jesus Christus gegeben, seinen Sohn, den Heiligen, das Heilige schlechthin. So wird Jesus ja gesagt, so die Dämonen sagen, das ist das Heilige, das ist der Heilige halt, ne? Der uns gemacht ist zur Heiligung. 1. Korinther 1,30. Da heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Und jetzt kommt es, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Erlösung und zur Heiligung. Das heißt, wenn wir Heiligung haben wollen, können wir das nicht selber machen. Wir brauchen Jesus Christus. Also sind aufgefordert, uns zu heiligen. Dann brauchen wir Jesus Christus. Epheser 5. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich und keine Flecken oder Runzeln hat und dergleichen, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Das ist das Erlösungswerk Jesu Christi, damit wir die Möglichkeit zur Begegnung mit Gott haben. Er ist der Weg zum Vater, wo wir nicht hinkommen. Das ist ein Abstand, das funktioniert nicht. Das Tor zum Paradies ist zu. Auch nicht mal die Lade dürfen wir uns nähern halt. Aber in Jesus dürfen wir wieder zu Gott hinkommen. Und da sollen wir uns heiligen, indem wir, Heiligung funktioniert ja dadurch, dass wir Umgang mit dem Heiligen haben, also Umgang mit Jesus suchen halt und Umgang mit denen, die auch geheiligt sind, eben mit den anderen halt sagen. Deshalb heißt es in 1. Thessalonicher 4, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes an uns, unsere Heiligung. Das ist etwas ganz Wichtiges, zu sagen halt, nicht, dass wir viel Geld verdienen, super Gesundheit haben oder was weiß ich hier, bei den Rotariern was für gute Werke verbringen, das ist alles gut, hat seine Berechtigung, das wozu uns Gott geschaffen hat, ist unsere Heiligung halt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, Entscheidendes. 1. Thessalonicher 4, Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Der Heilige Geist ist in uns, der Geist Jesu Christi, der schenkt uns Heiligung. Aber wenn wir die Heiligung dadurch Unzucht blockieren, zieht sich Gott zurück. Deshalb ruft uns Gott eben zur Heiligung auf, quasi damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und deshalb nochmal, ich könnte ja noch viel mehr Bibel stellen, Hebräer 12. Jagt der Heiligung nach, ohne niemand den Herrn sehen wird. Oder Jakobus 4. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt euch in den Herzen, ihr Wankelmütigen. Also der Aufruf zur Heiligung. So wie Josua das hier getan hat zum Volk, jetzt ist Gottes Gegenwart bei euch. Der wird Wunder tun, aber dafür müsst ihr euch heiligen. Tut Sünde von euch ab halt. Genauso für uns. Wenn wir das erleben wollen, dass Gott unter uns Wunder tut, und das ist schon allein Wunder, dass er die Gegenwart mit uns hat halt, aber dass er an uns wirkt, dann ist es von uns, dass wir uns heiligen, dass wir lassen von der Unreinheit, von dem, was gegen das Gesetz steht, und dass wir uns ihm zuwenden halt. Ein viertes Schlaglicht ist das Schilfmeerwunder. Das kommt hier gar nicht vor, aber das leuchtet natürlich im Hintergrund. Denn in Josua 3,7 heißt es hier, der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, jetzt kommt es, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Also, ich sage jetzt mal so ein bisschen despektierlich, das Volk Israel ist ausgezogen. Mose hat die 10 Plagen da gemacht vor dem Pharao, das war schon spektakulär, aber das ganz große Spektakuläre beim Auszug, das ist der Durchzug durchs Schilfmeer. Also diese Erfahrung machen, alles vorbei. Hinten das Heer des Pharaos, vorne das Wasser, wir können alle nicht schwimmen, alles vorbei. Und Gott macht einen Weg. Und es gibt einen, der diesen Weg macht, es steht der große Führer des Volkes da, Mose. Und das ist natürlich der Bonus, den dieser Mann hat, ne? Das ist die Autorität. Die haben das erlebt und unter seiner Führung und damit ist er eingesetzt und damit hat Gott auch Mose groß gemacht. Natürlich ist es Gott, der das gespalten hat, aber er gebraucht diesen Mose. Und jetzt ist quasi so eine Parallelität. Auch hier wieder, Wasser versperrt das Weg, versperrt den Weg. Und wieder wird ein Weg gemacht und Gott sagt es selber, so wie ich das mit Mose gemacht habe, den groß gemacht habe, so mache ich dich auch groß. Dass das Volk versteht, jawohl, das ist jetzt unser Führer. Das ist der Nachfolger. Er ist ja gerade frisch eingesetzt. Er hat die Nachfolge übernommen. Ist immer nur der Diener gewesen, immer nur zweiter Mann an der Spritze und jetzt auf einmal. Aber Gott hat ihn ja berufen. Und er bevollmächtigt und bestätigt ihn auch halt. Und das ist das, was hier passiert. Da leuchtet im Hintergrund natürlich dieses Schilfmeerwunder auch auf. Ich sage mal so ein bisschen in Anführungszeichen ein Einsetzungswunder. Also es ist natürlich ein Rettungswunder primär und im Alten Testament wird immer wieder in den Psalmen, bei den Propheten daran erinnert, an die große Tat, die Gott getan hat, am Schilfmeer. Das ist das ganz Große, diese Rettungstat. Aber es ist auch ein Einsetzungswunder ebenso für den Führer des Volkes halt, ne, wo eben seine Autorität durch Gott bestätigt wird. Ein fünftes, was ich bemerkenswert finde, ist diese Formulierung, warum Gott das tut. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Ein lebendiger Gott. Und das unterscheidet den Gottesglauben der Israeliten von dem der Völker, die sie umgeben. Die haben bei den Philistern, wo dann die Ladin gebracht wird, den Dagon, so eine tote Götze, die fällt dann um und dann alle Arme ab. Das sind nur Steine, das sind nur Holzfiguren. Gideon hackt da die Holzfigur, die er da in dem Haus seines Vaters umhält. Das ist tot. Das ist tot. Elia am Karmel, als er gegen die Baalspriester, die dann so provoziert, ihr müsst lauter rufen, euer Gott schläft, nicht? Der weiß, dass ihr nur mit toten, stummen Götzen zu tun habt, die nicht reden. Aber unser Gott ist ein lebendiger Gott. Ein lebendiger Gott. Und das ist ja die Grundaussage auch des Evangeliums. Ich habe gerade eben den Gemeindebrief, den Artikel, den Andacht für den nächsten Gemeindebrief fertig gemacht. Da geht es dann um, weil es der Ostergemeindebrief ist, halt nicht, er ist erstanden, er ist auferstanden. Es ist nichts anderes als, er lebt. Wir haben einen lebendigen Gott. Das ist nicht nur, ich sag mal, im Alten Testament so, das ist erst recht der neutestamentliche Ruf. Unser Gott ist lebendig. Ich weiß noch so, als ich zum Glauben kam, da war das bei den Christen üblich. Die hatten so ein kleines rotes Stickerchen oben dran. Jesus lebt. Das war ganz, habe ich auch eine sehr lange Zeit getragen hier. Jesus lebt halt. Jesus lebt. Diese Botschaft. Das ist die aktuelle und wunderbare Botschaft erlebt. Und auch unser Stein da draußen, Christus ist auferstanden, sagt auch nur alles, wir haben einen lebendigen Gott. Der ist erfahrbar, den kannst du erleben. Das ist das ganz stark. Das ist ja, das macht auch Glauben aus. Nicht, dass wir irgendwelche Dogmen hinterher sprechen, sondern dass wir tatsächlich erfahren haben, der Heiland lebt, der ist mir begegnet. Das ist jetzt nicht irgendwie die Idee von so ein paar Theologen oder irgendeiner Gemeinde, sondern ich kann ihm begegnen. Es ist ein lebendiger Gott unter uns halt nicht. Unser Gott ist kein Gott, so sagt es jemand, der Gott der Toten, sondern es ist ein Gott der Lebendigen halt nicht. Er lebt, das ist das Großartige halt nicht, zu sagen, wir haben einen lebendigen Gott. Und so wie mir zu Hause mein lebendiger Enkel oder mein Kind oder mein Hund oder wer auch immer lebt, begegnet und ich sehe, das merke ich, der ist da, so ist einfach unser Gott noch ganz anders lebendig. Er ist nämlich lebendig, er ist der Geber allen Lebens halt. Das ist etwas ganz Großartiges, der lebendige Gott. Da sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist halt, nicht? Also das zu spüren, das zu merken, er ist ein lebendiger Gott. Also wir alle, die wir heute Abend hier sind und zugeschaut hoffen, das haben das hoffentlich schon gemerkt. Gott lebt, Jesus lebt, es ist ein lebendiger Gott unter uns. Und dieser lebendige Gott, und das ist der nächste Schlagwort hier, ist mit uns. Wiederum dieser Vers 10, daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott, und jetzt kommt es, unter euch ist. Er ist mit uns. Gott ist mit uns. Dieser lebendige Gott steht uns nicht feindlich gegenüber, sondern er begleitet uns. Er ist mit uns. Und das ist so ein Motiv im Alten Testament, das immer wieder vorkommt, halt dieses Mitsein Gottes. Also Jakob, als der auszieht, weg von Esau, kriegt er immer wieder gesagt, ich werde mit dir sein, ich werde mit dir sein. Habe ich auch schon mal einen ganzen Gottesdienst darüber gemacht, über das Mitsein Gottes mit bei Jakob halt. Auch dann später bei Josef halt zu sehen, als er dann in Gefangenschaft ist, dann heißt es immer wieder, und Gott war mit ihm. Jahwe, dieses Wort, habe ich immer schon häufig gesagt, heißt ja so viel, ich werde mit dir gehen. Also nicht nur, ich werde sein, der ich sein werde, sondern im Prinzip auch, ich werde mit dir dorthin gehen, wo du hingehst. Ich werde mit dir sein. Das ist unser Gott, der mit uns hingeht. Überall, wo wir sind halt. David, der vor den Philister tritt und sagt, der lebendige Gott ist bei mir gewesen, als ich die Löwen und Bären weggeputzt habe. Der wird auch mit mir sein, wenn ich diesen Philister gleich wegputze halt. Also dieses ist dieses ganz Tiefe. Wir haben einen lebendigen Gott, der mit uns ist, der bei uns ist halt. Und das kriegen wir ja zugesagt bei der Taufe. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Nicht dieses zu sagen, ich bin bei euch, dieses Mitsein. Das ist das ganz Wunderbare halt zu sagen, er geht mit uns halt. Also das ist was ganz Starkes. Übrigens zu diesem Josef, dem Gott das zugesagt hat, Gott war mit ihm. Das ist ja ganz interessant, die schleppen hier ja die Gebeine Josefs mit. Da werden wir noch im Kapitel 24, im letzten Kapitel darauf zu, das ist nicht nur der Landtag von Sichem, sondern auch dieses Mitsein, also dass Josef mitgenommen wurde aus dem Land und dann im gelobten Land beerdigt wird, halt das ist auch das ganz besonders, dieses Mitnehmen. Gott war mit ihm selbst im Tode. Das ist so ein Motiv für Josef halt nicht. Der ist nicht geblieben mit seinen toten Gebeinen in Ägypten. Er ist mitgekommen, Gott war mit ihm. Nächste exegetische Schlaglicht ist die Vollzahl des Volkes Israel. Da wird gesagt, es sollen 12 Männer aus den Stämmen, aus jedem Stamm einkommen und mit dabei sein halt. Und die werden dann später auch im Wasser dann diese Steine aufrichten. Da werden wir im nächsten Kapitel drüber hören. Aber wichtig ist, dass das genau gesagt wird, dass es nicht nur eine Aufgabe der Leviten ist, die da sind und die Lade tragen, sondern das ganze Volk, und das ist dann stellvertretend dann abgebildet in diesen 12 Männern, sind dort vorhanden halt zu sagen. Ich habe es eben schon gesagt, halt, das macht Israel zum Volk, dass sie zusammen dieses Wunder bei Gott erlebt haben. Und das macht ein Volk stark. Das macht Israel aus und das ist die Stärke, dass sie einen Gott haben, zu dem sie gehören. So unterschiedlich sie sind, mit den unterschiedlichen Stämmen halt, aber sie haben etwas, was sie verbindet halt zu sagen, dass sie zusammengehören halt zu sagen, diese Vollzahl und sie gehören da zusammen halt, dass sie darin verbunden sind und dass sie sagen, ja, wir haben einen gemeinsamen Glauben, der schenkt uns auch die gemeinsame Sprache, jetzt nicht nur im Alphabet, im Hebräischen, sondern eben auch, was für uns wichtig ist, was uns dann einfach, was wir ausdrücken, wie wir uns benehmen, wie wir sind halt, diese Dinge halt, unseren gemeinsamen Glauben, unsere gemeinsame Ethik, unsere gemeinsamen Normen, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist die Katastrophe in Deutschland, einem Land, das das nicht mehr hat. Seit 1000 Jahren ist in Deutschland das Christentum die zentrale Religion, so würden Soziologen sagen. Ich sage ja nicht, dass das Christentum Religion ist, aber es ist was anderes. Aber das ist das, der Glaube, der uns verbindet. Auch wenn nicht alle gläubig gewesen sind, aber dieses Verbindende. Und das bricht weg, das erodiert. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Volkskirchen katholisch oder evangelisch erhalten bleiben, aber zu sagen, es ist kein Glaube mehr. Und das macht ein Land, und das macht ein Volk knitterkaputt. Das zerbricht alles. Das erodiert weg. Da haben wir keine Zukunft. Das ist vorbei. Also es ist einfach nur mal wirklich religionssoziologisch zu sagen, das braucht es, nicht diesen Zusammenhalt. Was ich eben sagte halt zu sagen, das geht verloren halt. Aber das hat Israel und das ist das Verbindende halt. Und das wird ganz deutlich hier, dass gesagt wird, ihr kommt alle mit und ihr seid alle mit dabei. Und das ist unseres auch. Das war ja dann diese 12 Stämme halt, und man spricht auch von der, in der Religionssoziologie von der Amphiktionie. Das ist also ein religiöses Modell, wo dann immer so 12er Stämme, das gibt es auch in Griechenland, sich um ein Heiligtum bringen. Die sagen dann jeden Monat, sich dann um der gekümmert hat. Vermutlich ist das auch in Israel so gewesen, dass das sich abgewechselt hat. Aber es ist etwas Zentrales, was sie gemeinsam haben. Alle gehören mit dazu. Wir haben etwas Gemeinsames. Das ist unser Mittelpunkt halt, unser Gott. Und das macht uns zu dem, was wir sind. Und das ist die Stärke Israels. Und das ist auch die Stärke unseres Landes gewesen über viele Jahrhunderte hinweg. Und das ist die Schwäche, in der wir jetzt drin sind halt. Und alle Krisen, die wir sonst haben, beruhen nur darauf. Das ist hundertprozentig so, dass wir eben nicht mehr darin geeint sind. Ein neuntes exegetisches Schlagloch ist das in das Wasser hineingehen. Das ist auch so was, also richtig, richtig, richtig Fantastisches halt. Hier heißt es in Vers 13, sobald dann dieses Fußsohlen der Priester, welche die Lade Gottes des Herrn der ganzen Erde tragen, in das Wasser des Jordans eintauchen, wird das Wasser des Jordans, nämlich das Wasser, das von oben her zufließt, auf einmal von dem übrigen Wasser abgeschnitten werden und wie ein einziger Damm stehen bleiben. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin Träger, Levit, der die Lade trägt, und ich stehe jetzt vorne, das heißt, ich muss bis an den Rand des Jordans gehen, der ist jetzt über die Ufer getreten, ist richtig hoch, also nichts mit irgendwie durchwarten, sondern wenn du nicht schwimmen kannst, ersäufst du. Und ich kann nicht schwimmen. Ich stehe jetzt ganz vorne und ich muss jetzt diesen Schritt weitergehen. Das Wasser steht noch nicht, sondern Ich muss den Schritt reintun, meine Fußsohlen, meine Zehen werden schon benetzt und ich weiß nicht, was passiert. Und von hinten schieben die. Aber ich muss jetzt diesen Schritt vorangehen. Das ist der Schritt des Glaubens. Es gibt nur die Verheißung, diesen Befehl, geh mal. Und jetzt muss ich den Schritt vorwärts gehen und er geht. Und das Wasser steht still. Und das ist dieses, wo ich am Sonntag in der Predigt drüber gesprochen habe, zu sagen, wo es hieß, bei den drei Königen, die in der Wüste Edom sind, am Verdursten sind, wo Gott sagt, buddelt Löcher. Und die fangen an zu buddeln, machen die Löcher und dann werden sie gerettet. Das ist das bei Naaman, wo gesagt wird, tauch dich 7-mal im Jordan. Du musst was machen, um die Wunder Gottes zu leben, nämlich du musst den Schritt nach vorne tun. Du musst dieses Vertrauen haben, zu sagen, jawohl, ich gehe schon mal ins Wasser, auch wenn ich nicht schwimmen kann. Das macht Glauben aus. Das ist ein ganz starkes Bild, zu sagen, etwas zu wagen mit diesem lebendigen Gott. Wenn der sagt, das mach, dann mache ich das, auch wenn das irdisch totaler Wahnsinn ist, weil ich eben nicht, ich sag mal, Seepferdchen oder ein goldenes Schwimmabzeichen mit DLRG gemacht habe. Halt zu sagen, ich gehe nach vorne und dann wirkt Gott. Wenn er stehen geblieben wäre, dann wäre nichts passiert. Das ist also so ein ganz wunderbares Motiv. Also in das Wasser hineingehen und dann zu erleben, wie Gott wirkt und das Wasser stehen lässt. Aber das macht es ja ganz besonders. Es wird ausdrücklich gesagt, sie müssen jetzt hinein ins Wasser halten. Ne? Nicht zu sagen, gesprochen und das Wasser steht und dann können die auch schon. Nein, die Ersten, die reingehen, die müssen die Füße noch nass haben. Das ist also so ein ganz, ganz tolles Motiv halt. In das Wasser hineingehen und dann wirkt Gott. Ein elftes Schlaglicht aus diesem Text, ein neuntes Schlaglicht, ist das Wasser als solches. Das ist auch bemerkenswert. Wasser spielt in der Bibel ganz große Rolle. Natürlich in der Geschichte, wenn man das liest, hier Verse 14 und 16. Als das Volk nun aus den Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorne ins Wasser tauchten, der Jordan war aber zur ganzen Zeit der Ernte über alle Ufer getreten, da stand das Wasser von oben herab ausgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite nach Zaretan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. Das Wasser ist so ein Motiv, da gibt es auch ganze Predigtreihen, Unterrichtsreihen, das Motiv des Wassers in der Bibel. Also das ist so vielfältig, geht ja schon los, also bei der Schöpfungsgeschichte, nicht? Und der Geist Gottes ruhte auf dem Wasser. Also da ist dieses Element Wasser mit dabei. Und ganz zum Ende der Bibel wieder, ich sage immer, Anfang eines Buches angucken, Ende und auch in der Bibel, am Ende ist es dann so, vom Thron des lebendigen Gottes in Offenbarung 21 fließt dann Ströme lebendigen Wassers überall hinein. Das ist im himmlischen Jerusalem beschrieben. Auch da wieder dieses Motiv des Wassers. Und auch zwischen dem Ende der Bibel, dem Anfang der Bibel, spielt das Wasser immer wieder eine große Rolle. Einmal segnend halt, dass eben Wasser natürlich Symbol für das Leben ist, dass etwas überhaupt möglich gewesen ist, also wenn Hagar Wasser findet in der Wüste, dass sie weiter überleben kann halt, aber auch vernichten. Wir wissen, bei der Sintflut kommt das Wasser zum Gericht halt. Es ist der Ort, wo das Wunder geschieht, wie gesagt, hier am Jordan, bei der Durchquerung des Schilfmeeres. Es ist etwas Bedrohliches, aber auch zugleich etwas Behütendes, weil natürlich das Wasser dann den Pharao ersäuft. Also das ist ein sehr ambivalentes Bild, was gebraucht wird halt. Jesus spricht davon, dass er lebendiges Wasser gibt. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist halt, das lebendige Wasser, das fließt. Johannes 4 halt, die Geschichte mit der Samaritanerin dort am Brunnen halt. Aber auch dann, wie gesagt, bei Isaac, der dann nach dem Wasser, dem lebendigen Wasser, Genesis 26 gräbt. Im Kult des Alten Testamentes halt, in den Waschungen der Priester ist es ganz, ganz wichtig gewesen, eben sich dann zu säubern. Gab ja auch im Tempel diese großen Waschtube, also diesen großen, das eher eine Meer halt, nicht wo gewaschen wurde halt, nicht wo immer wieder gereinigt wurde halt, nicht nur geopfert, sondern wo die eben auch waschen mussten. Unser Sakrament der Taufe, das Wasser als Symbol, also es spielt eine ganz große Rolle im christlichen Glauben. Also da könnte man eine ganze Bibelstunde drüber machen halt. Und natürlich auch hier, sie gehen durchs Wasser hindurch. Das ist auf der einen Seite, das ist wieder auch so ambivalent. Es überströmt dort alles. Wir waren jetzt ja, wie gesagt, letztes Jahr im Mai noch da. Und da unten am Jordan ist ja wirklich unfassbar heiß. Und wenn da kein Wasser ist, ist da nada, nix. Und wo ein bisschen Wasser ist, blüht alles wie verrückt halt. Und so. Und jetzt tritt das Wasser drüber, das Ernte, dass das eine, jetzt können die wieder ernten halt, ne, weil so viel Wasser da ist. Ne, zu sagen, jetzt knallt das alles ab, aber gleichzeitig ist es auch die komplette Bedrohung, auch wieder dieses Ambivalente halt zu sagen. Eigentlich ist es die Mauer, durch die sie nicht durchkommen, aber es ist natürlich auch das Lebensspendende halt. Das ist etwas ganz Besonderes halt, also dieses Motiv des Wassers. Und ein letztes Schlaglicht aus diesem Text, das Ausziehen aus den Zelten. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog. Ist natürlich eine Beschreibung, die hatten da eben die Zelte aufgeschlagen, jetzt geht es eben weiter halt. Sie hatten sich nochmal eingerichtet so ein bisschen halt, Aber um ins gelobte Land zu ziehen, musst du schon mal aus dem Zelt ausziehen. Da kannst du nicht sitzen bleiben und sagen, oh, hier ist aber sehr gemütlich, Wasser haben wir genug und das ist auch alles schon relativ fruchtbar hier oder so. Also nein, du musst aus dem Zelt ausziehen. Und auch das ist so ein Motiv der Bibel, dieses Ausziehen aus den Zelten halt. Es gibt so eine ganz, es gibt nur fantastische Stellen in der Bibel, aber 1. Mose 15, diese Geschichte, wo Abraham die Verheißung bekommt, eben, dass er Kinder bekommt halt und er sitzt im Zelt. Und das Zelt, da spricht Gott mit ihm und er kann es nicht so richtig glauben. Und dann sagt Gott, tritt aus dem Zelt heraus. Und dann zeigt er ihm, als er aus dem Zelt rausgetreten, guck dir mal den Sternenhimmel an. Und dann sagt er, so sollen deine Nachkommen sein. Und dieses Hinausgehen aus dem Zelt, das ist dieses Ausziehen, das braucht es auch immer wieder für uns. Also wir sind ja sehr schnell bereit, uns in unsere Dinge so einzurichten halt. Auch gerade mit den Begrenztheiten unseres Lebens. Wir akzeptieren immer alles und das ist dann unser Leben halt nicht. Also so ein Zelt hat eine Begrenzung, das geht bis zu der Wand, bis zu der Wand, bis zur Decke, mehr ist da nicht. Und Gott muss uns immer wieder rausführen aus dem Zelt und muss uns immer wieder die Weite zeigen dessen, was ist. So wie bei Abraham. Ja, ja, du rechnest nur mit dem Alter deiner Frau und mit deiner eigenen Gebrechlichkeit, aber ich habe noch ein bisschen was anderes da, guck dir mal die Sterne. Also das ist so dieses Rausführen halt. Ne? Aber es ist auch so ein Zelt ist ja natürlich auch dunkel. Ne? So ein Zelt ist eine Sache zu sagen, da ist nicht das Licht des Lebens halt, ne? Sondern das Zelt ist dunkel. So, aber aus dem Zelt raustreten, das bedeutet natürlich Licht. Auch wenn die rausgegangen sind, aus der Dunkelheit ins Licht. Das ist so ein ganz starkes Symbol auch hier. Sie kommen aus der Knechtschaft und jetzt geht es ins gelobte Land. Aus der Dunkelheit ins Licht halt. Ne? Und bei Abraham gab es so eine, das ist das andere Motiv, so eine Wahrheit des Zeltes. Ne? Bei ihm im Zelt mit seiner Sarah gab es eben nur die fast 100-jährige Frau und ihn halt, oder die 80-jährige Frau, ihn dann 90-jährig halt, ne? So sagen halt, und da war nichts mehr möglich halt. Aber es gibt bei Gott eine andere Wahrheit. Aber dazu musst du aus dem Zelt raus und musst sehen, wie groß eben dieser Sternenhimmel ist. Und das ist so dieses Motiv des Ausziehens aus dem Zelt, zu sagen, hey, wir lassen die Begrenztheiten hinter uns, das Dunkel, was so ein Zelt auch ist, zu sagen, mit all dem, was es irdisch vermeintlich als Schutz bietet, und wir verlassen uns auf das, was Gott sagt, hey, ich habe das gelobte Land vor dir, du musst jetzt nur noch durch diesen Fluss gehen, aber da mache ich dir auch eine Mauer durch. Das ist auch so ein wunderbares Motiv, und dass das Volk dann eben komplett ausgezogen ist, halt, das mag uns auch immer wieder dazu ermutigen, auch immer wieder unter der Führung des lebendigen Gottes auszuziehen, so aus unseren Zelten, auch wenn wir nicht mehr im Zelt wohnen, sondern symbolisch die Dinge, die uns dann immer wieder so irdisch begrenzen und unser Leben dunkel machen. Das so 10 Schlaglichter aus diesem wunderbaren, gigantischen Text. Nächste Stunde, nächsten Mittwoch ist keine Bibelstunde, da bin ich nicht da, aber in 14 Tagen bin ich wieder da. Und dann geht es weiter mit dem 4. und 5. Kapitel, da geht es dann, da setzen wir hier wieder an, eben auch bei dem Wunder, weil dann die Denksteine gebaut werden, auch ganz toll. Und wenn dann da beschnitten wird halt, das ist also auch 2 ganz wunderbare Kapitel. Ich möchte gerne noch zum Ende mit uns beten. Ja, lieber Herr und Heiland, du bist ein Gott, der uns immer wieder ja, durch wunderbare Wege führt und leitet einfach, der Dinge hat, die er kann, die er uns schenkt, Herr, wie dem Volk Israel, die wir gar nicht erwarten können. So haben wir das alle auch in unserem Leben schon erlebt und erfahren, Herr, wie du auch dort ähnliche Wunder getan hast wie hier am Jordan, wie du Wege aufgemacht hast, wo für uns gar nichts zu sehen war und dass wir auch trockenen Fußes vorangehen konnten, Herr. Und dafür wollen wir dir Dank sagen für all dieses wundersame Handeln in unserem Leben, das du uns gegeben und geschenkt hast. Ja, und wir wollen dir Dank sagen, dass du den einen großen Weg aufgetan hast in Jesus Christus ins himmlische Jerusalem, dass wir wie das Volk einziehen dürfen ins gelobte Land und nicht in ein irdisches Land, sondern in unsere himmlische Heimat, Herr, wo du für uns jetzt schon Wohnstätte bereitet hast und wo wir sein werden, wenn wir eines Tages von dir aus dieser Welt abberufen werden. Und dafür loben und preisen wir dich. Wir sagen dir Dank dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, so wie wir es heute Abend noch einmal hören durften aus diesem Text heraus, dass du lebst, Herr, dass du uns Begegnung schenkst, dass du uns führst und dass, wie gesagt, du auch uns führst ins gelobte Land. Lob, Preis und Ehre dir. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, der zugeschaltet ist an den Geräten, um dein Mitgehen, deine Behütung, deine Bewahrung, dass du bei jedem Einzelnen bist, so wie du bei Josua gewesen bist und wie du bei dem Volk gewesen bist, Herr, dass du gerade denen auch helfen mögest, die momentan in schwierigen Situationen bist. Danke, dass du da bist, dass du heute derselbe Gott bist, wie damals eben am Jordan, Herr, gelobt und gepriesen seist du dafür. Und gemeinsam wollen wir eins werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir verabschieden uns von den Geschwistern im Internet, seit Jesus anbefohlen. Und die Geschwister hier im Gemeindesaal dürfen, wenn sie wollen, noch ein paar Fragen stellen, die ich dann hoffentlich beantworten kann. Majos.